Und da gibt es eben keine Abkürzungen. Aber in China wird das manchmal pragmatischer gehandelt. Und das ist sowohl intern so bei den eigenen Mitarbeitern, aber auch ganz besonders in der Lieferkette. Und hier darf man also nicht locker lassen.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 59, Jan Assmann, Yoga als Ausgleich für den China-Geschäftsführer. Jan hat seit 2000 in China gearbeitet und gelebt. Als Trainee bei Siemens hatte er einst angefangen. Heute ist er seit über 10 Jahren als Geschäftsführer der deutschen und europäischen Firmen für die Fertigung der Klimaanlagen der Fahrzeuge zuständig. Er erklärt uns, welche Bedeutung eine China-Fabrik in Zukunft für deutsche Firmen sowie ihre Kunden haben wird und wie man am einfachsten die Profitabilität im Griff bekommt. Hallo Jan, grüß dich.
Hallo, Shalom.
Danke, dass du so spät abends noch Zeit für mich genommen hast. Ich habe gehört, du hast heute Überraschung erlebt und somit deine Planung und vielleicht auch Planung für die nächste Zeit umstellen musst. Worum geht's da?
Ja, schönen Gruß aus dem Lockdown aus Ningbo, Zhenhai. Das ist ein Stadtgebiet von Ningbo mit etwa 2 oder 3 Millionen Einwohnern, ich weiß nicht wie viele. Und es wurden 3 Fälle gemeldet, entdeckt, importiert aus Shanghai. Und jetzt, einen Tag später, ist der komplette Stadtbezirk geschlossen. Das heißt, wir sind in unserer Bewegung eingeschränkt und dürfen auch diesen Stadtbezirk nicht mehr verlassen. Und es darf auch keiner mehr rein. Ja.
Weißt du, wie die nächsten Tage für dich und für deine Fabrik ausschaut?
Das ist total ungewiss. Also soweit heute haben wir zum ersten Mal offizielle Informationen bekommen. Vorher war vieles also unklar. Wir wissen also, dass wir morgen und übermorgen die Fabrik weiterhin nicht öffnen dürfen, also frühestens am Freitag. Aber es ist wirklich so, dass man morgens aufwacht, erstmal schaut, was an Informationen zur Verfügung steht und dann jeden Tag mindestens einmal seine Planung ändern muss, weil eben sich vieles in Bewegung befindet. Ja, und so ist es zurzeit auch. Heute früh sagte ich noch, alle kommen zur Arbeit. Und auf dem Weg zur Arbeit mussten wir das rückgängig machen, weil eben die offiziellen Infos reinkamen vom Industriepark, von lokalen Straßenkomitees. Einige Mitarbeiter wurden gar nicht aus dem Wohngebiet gelassen. Also ist da noch schon einiges an Bewegung. Und jetzt wissen wir, dass die meisten unserer Mitarbeiter Level 2 sind, das heißt, in den nächsten 2 Tagen nicht ihre Wohnungen verlassen sollen. Dann nochmal ein Test gemacht wird und dann schauen wir mal am Freitag.
Wie viele Mitarbeiter hast du in deiner Fabrik jetzt?
Wir sind zurzeit 50 Mitarbeiter, inklusive einigen temporären Arbeitskräften.
Ja, also ich meine, das ist keine leichte Entscheidung, 50 Mitarbeiter zu Hause sitzen zu lassen. Und wie kannst du deine Headquarter erklären oder wie wirst du deine Headquarter erklären?
Also Covid-19, das jährt sich ja jetzt zum 2. Jahr und wir sind jetzt also schon sehr erfahren im Umgang mit der Pandemie. Vor 2 Jahren war das noch etwas schwieriger. Wir berichteten also entsprechend, was zurzeit in China abgeht, nach Europa. Und es war also schwierig, dort Verständnis aufzubauen für die Art und Weise, wie China mit der Pandemie umgeht. Inzwischen ist die Pandemie weltweit da. Das brauchen wir also vieles nicht mehr erklären. Damals war das dann wirklich so, Daily Updates und dann kamen entsprechende Anforderungen aus dem Headquarter gemäß der offiziellen Prozesse mit Vorlagen, die auszufüllen waren und so weiter. Und das war alles gar nicht so leicht, weil eben in China anders kommuniziert wird auch und sich täglich auch die Dinge ändern. Inzwischen sind wir da relativ gut aufgestellt, also die ganzen Berichtslinien sind klar. Ja.
Ich bewundere dich trotzdem, weil jeden Tag erfährt man erst im Laufe des Tages, was danach passiert. Also ich glaube, es ist wirklich nervenzehrend, aber wie ich schon angekündigt habe, du weißt sehr gut, wie du da ruhig bleiben kannst. Ich bewundere dich auch, als ich mich wie ich mich erinnern kann an die Zeit als in Taizang, als ich dich kennengelernt habe, du in deiner Fabrikleiterbüro saß und dein Green Tea Session mir als Berater angeboten hattest. Das war schon eine Erfahrung. Übrigens, du bist, glaube ich, die erste westliche Person in Managementfunktion, die mir dann einen grünen Tee angeboten hat im Büro. Später habe ich noch welche andere kennengelernt. Und
Das hat sich gar nicht geändert bis heute. Das hat sich nicht geändert. Also wenn du heute in mein Büro kommen könntest, würdest du immer den grünen Tee bekommen.
ja,
Und das war auch
wunderbar.
der Grund, warum ich überhaupt Chinesisch studiert hatte. Ja, vor
Ja.
1998. Die Liebe zum
Genau.
grünen Tee und dann so ein bisschen in Verbindung damit auch die Liebe zu China und der chinesischen Kultur.
Genau, also das, ich denke, das ist wirklich wahr, weil da du ja schon früh damit beschäftigt hast, vielleicht hast du etwas einfacher in der Zeit, aber dennoch bewundernswert, wie du mit der Situation umgehst. Wir wollen auch heute über deine China-Erfahrung sprechen und damit auch wertvolle Insights zu bekommen für andere produzierende KMUs, die in Deutschland, die entweder noch ihren Weg nach China suchen oder ihren Weg schon in China gefunden haben, aber ihr Business weiterhin positiver oder noch weiter ausbauen möchte. Und eine Frage habe ich gleich am Anfang zu Beginn deiner China-Zeit. Du hast gesagt, du hast Chinesisch studiert. Und wieso eigentlich Chinesisch?
Ich habe mich dann für China entschieden, weil das Land sehr groß ist, auch im Vergleich zu Japan, was auch im Gespräch war. Und habe gedacht, in China finde ich sicherlich leichter einen Job. Die haben ihre ganze Entwicklung noch vor sich. Und genauso ist es ja dann auch gekommen.
Ja, super. Und du warst dann direkt nach dem Studium oder vielleicht noch vor deinem Studienabschluss schon in China gewesen als Trainee für die große Firma Siemens tätig. Warst du vor deiner Siemens-Zeit schon mal in China oder das war für dich quasi deine erste China-Erfahrung?
Das Praktikum bei Siemens, das schloss sich an ein halbjähriges Studium des Wirtschaftschinesisch an der Sichuan University an. Das heißt, da hatte ich ein halbes Jahr China-Erfahrung.
Ah ja,
Dann bin ich
okay.
meinen ersten Job, ja, in den ersten Job gelandet und das war dann halt Praktikant bei Siemens für ein ganz spezielles Projekt. Da ging es um eine Software, CRM-Software für die Sales-Leute, die eben nicht so richtig lief, wie sie sollte. Und da sagte dann der Chef, auch ein typischer Expat, deutscher Expat dort in Chengdu damals, ja, vielleicht kriegst du das ja in den Griff, dass die anfangen, diese Software auch zu nutzen, die wir dort teuer eingekauft haben.
Das habe ich auch aufmerksam in deinem LinkedIn-Profil auch studiert und das war ja auch ein sehr erfolgreiches, großes Projekt gewesen. Siemens weltweit in dem Jahr auch ausgezeichnet worden. Und ich kann mich gut vorstellen, selbst wenn du Chinesisch kanntest, dennoch nicht einfach war. Aber was waren so die Erfolgsfaktoren für dich als Praktikant, dieses Projekt erfolgreich zu leiten?
Ja, es war tatsächlich eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Also, ich denke, zum einen Teil war es meine IT-Affinität, die mir sehr geholfen hat. Und dann natürlich die Chinesischkenntnisse, denn ich habe natürlich nicht alles auf Englisch durchführen können. Diese Software war auf Englisch, aber Englisch war eben, auch wenn es Unternehmenssprache war, bei vielen Chinesen noch nicht so in dem Level verfügbar, wie das vielleicht heutzutage ist. Als ausländisches Gesicht mit chinesischen Sprachkenntnissen hat man also sehr früh, also sehr schnell den Respekt der chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt und das hat da sehr geholfen. Im Grunde war aber die Herausforderung, dass ich also wirklich noch nicht viel wusste von den internen Abläufen und wie der Verkauf eigentlich funktioniert bei Siemens. Ich wusste auch nicht genau, wie Sales Manager arbeiten im Grunde. Und deshalb war das halt eine steile Lernkurve für alle Beteiligten, denke ich. Und der Erfolg dann in dem Lokal in Chengdu hat mich dann auch in viele andere chinesische Städte entsprechend geführt, von Peking im Headquarter auch über Shanghai, Wuhan und Guangzhou, Kunming und so weiter, also Chongqing.
Eine Motivation für die junge Leute, die jetzt auch Chinesisch lernen möchten. Ne? Damit hast du im Grunde genommen gesagt, dass mit chinesischer Kenntnis hat man schon einen Vorteil, wenn man Karriere in China haben möchte. Und sehr schön. Du hast ja damit einen guten Anfang gemacht und vielleicht ist auch ein Grund, warum du wirklich lang in China auch gearbeitet hast, mittlerweile über 20 Jahre. Und wann hast du entschieden, aus so einem kurzen Aufenthalt wie ein Praktikum dann auch etwas längeren Berufsweg in China zu verbringen?
Also das war nicht von Anfang an klar. Ich bin dann erstmal zurück nach Deutschland, habe dann meinen Abschluss gemacht, habe auch in Deutschland mich jobmäßig umgeschaut. Aber dann kam dieses interessante Angebot aus China über Kontakte. Ein Geschäftsführer in Peking suchte einen Assistenten. Ich denke, da kam wieder dieser Vorteil zum Tragen, dass ich also ein Business-Background hatte vom Studium her und die chinesische Sprache beherrschte und somit in gewisser Weise so diese zweite Generation Expat irgendwie war. Es war in dem Moment natürlich keine Entsendung aus einer deutschen Firma nach China, sondern es war eine lokale Anstellung eines Mitarbeiters praktisch. Das heißt, ich wurde nicht aus irgendeinem Headquarter oder aus einem anderen Land in ein anderes Land entsendet nach China, sondern direkt lokal angestellt.
Ja, also somit hast du wirklich einen steilen Karriere angefangen bis jetzt zu Geschäftsführer, seit über 10 Jahren für westliche Unternehmen in China tätig. Und irgendwann innerhalb von dieser 20 Jahre müsstest du ja irgendwann auch entschieden haben, ich bleibe wirklich lange in China. Hat es eher einen geschäftlichen Grund oder eher eine private Motivation gewesen?
Also es war sicherlich auch eine familiäre Entscheidung, eine private Entscheidung hier, aber es ist auch tatsächlich so, dass man in China, oder dass es für mich ebenfalls in China so war, dass man immer wieder sehr interessante Angebote bekommen hat, jobmäßig, und das einem dann auch in China gehalten hat. So ist es mir jedenfalls gegangen. Und so habe ich die letzten 20 Jahre hier meines Lebens bereits verbracht.
In den letzten 10, 12 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung hast du ja überwiegend für die Klimaanlageproduktion gearbeitet, als COO zum einen und jetzige Stelle als Geschäftsführer. Und die Klimaanlagen gehen in die Fahrzeuge rein. Somit hast du bestimmt auch den Automobilmarkt Chinas gut beobachten können. Wie hat sich der Markt in den letzten 10, 12 Jahren Chinas verändert?
Also wenn man das vor 10 Jahren betrachtet, dann waren also Bus-OEMs, die Busse ins Ausland exportierten. Dann war das für diese OEMs ganz klar, dass da auch ein ausländisches Produkt, eine ausländische Klimaanlage aufs Dach kommt. Denn der Qualität der ausländischen Produkte wurde viel eher vertraut und natürlich gab es auch, und da wollte man natürlich bei Exportbussen kein Risiko eingehen, weil das einem sonst im Bereich Garantie und so weiter entsprechend gegen Gewinn gekostet hätte. Mhm. Das heißt, ausländisch finanzierte Unternehmen hatten damals qualitätsmäßig einen Vorsprung. Technologisch waren sie, ich sag mal, zuverlässig, auch vielleicht teilweise führend. Inzwischen hat sich das Blatt komplett gewendet. Wenn man jetzt betrachtet, wie sich der Markt verändert hat, es werden sehr viel mehr Busse exportiert als vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren. Aber es sind mehr und mehr elektrische Busse. Und da haben wir natürlich in China einen gewissen Innovationsschub auch gesehen. Die sind in der Elektromobilität schneller gewesen und weiter als das Ausland. Das heißt, dass plötzlich die ausländisch finanzierten Unternehmen in China, sofern sie nicht eine eigene R&D haben, technologisch nicht mehr ganz vorne mitspielten. Und dazu kommt, dass auch die chinesischen OEMs immer selbstbewusster werden bezüglich der Qualität chinesischer Klimaanlagen. Also während vor 10, 15 Jahren vielleicht selbst ein OEM, ein Chinese, der die Klimaanlagenproduktion im eigenen Haus hatte, auf ein ausländisches Produkt setzte für den Exportbus. So ist das jetzt nicht mehr so. Die sind also qualitätsmäßig haben sie aufgeschlossen. Technologisch sind sie teilweise vorn dabei, kostentechnisch sowieso immer besser gewesen Und inzwischen ist auch den vielen Chinesen gelungen, international ganz anders sich aufzustellen. Die sind also auch in der Lage, Service Networks und Service Partner im Ausland zu finden, um diese Busse und Klimaanlagen entsprechend auch zu warten und zu reparieren.
Die Konkurrenzsituation ist deutlich härter geworden, verstanden. Was bedeutet das dann für Personalmarkt, also als ausländische Firmen? Wie hat sich dann die Situation verändert in Personalrecruiting, Personalretention in China?
Ja, also man kann sagen, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren der Zugang zu Fachkräften immer ein Thema war, dass auch Mitarbeiterloyalität ein Thema war. Und es spielte immer ganz vorn mit dabei. Also inzwischen hat sich das nur noch verschlimmert. Die Situation ist noch schwieriger geworden. Während man als ausländisch finanzierte Firma vielleicht mit seiner Marke oder mit eine gewisse Anziehungskraft hatte auf chinesische Arbeitskräfte, ist das inzwischen ein Spiel untergleichen geworden. Das heißt, auch chinesische Firmen haben das stark aufgeholt und werden teilweise zu beliebteren Arbeitgebern als ausländisch finanzierte Unternehmen. Es ist also nicht mehr gegeben, dass Chinesen bei ausländischen Firmen Schlange stehen, sondern die auch sehr gerne zu lokalen Firmen. Und da hat sich doch einiges in den letzten 10, 15 Jahren verändert.
Ja, Wind ist ja rauer geworden, ne? Also die Konkurrenz ist stärker, insbesondere die lokale Konkurrenz ist stärker geworden und die Kosten sind vielleicht auch steigend und wir haben auch die Situation, dass die Image von westlichen Unternehmen in China nicht mehr so hoch angesehen ist, wie du das beschrieben hast, als du bei Siemens angefangen hast. Und für welche Firmen würdest du sagen, es lohnt sich dennoch in China zu investieren oder die Investition aufzubauen?
Firmen, die sich ein China-Engagement jetzt überlegen, sollten auf jeden Fall darauf achten, dass sie aus diesem Engagement mehrere Vorteile ziehen. Es reicht nicht, billig produzieren zu wollen. China ist nicht mehr billig. Als Produktionsstandort verliert China, als reiner Produktionsstandort, verliert China immer mehr an Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu auch anderen Ländern. Mhm. Aber China hat natürlich Vorteile. China ist politisch ein stabiles Land. Es gibt keine Revolten oder Staatsstreiche. Das haben wir zumindest in der Vergangenheit nicht gesehen. Es ist ein politisch sehr stabiles Land. Es hat eine sehr vollständige Supply Chain. Man findet wirklich Lieferanten für alles hier. Es gibt natürlich auch Rohstoffe. Es ist reich an Rohstoffen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. China ist inzwischen auch in einigen Bereichen technologisch, wenn nicht führend, dann zumindest den Ton angebend, wenn man an Digitalisierung und Elektrifizierung denkt. Deshalb, wenn man das jetzt mit vor 10, 15 Jahren vergleicht in unserer Industrie, damals mit konventionellen Klimaanlagen, made in Germany oder made by German companies in China, hat man natürlich gepunktet. Inzwischen sind die Busse, die exportiert werden, alle elektrisch. Hm. Und die Elektrifizierung ist in China mit 7 Meilenstiefen vorangeschritten, während sie in unseren Heimatländern jetzt erst beginnt. Das heißt, wir haben gar nicht die Produkte mehr auf dem technologischen Niveau, die wir vielleicht vor 10, 15 Jahren hatten. Wir sind technologisch hinten an. Und die Chinesen übernehmen dann natürlich mit lokaler R&D und dem lokalen Markt einen großen Teil dieses Marktes, der früher vielleicht uns vorbehalten war.
Das heißt, man muss deutlich genauer schauen, wo die Vorteile sind, in China zu produzieren. So wie du beschrieben hast, möglicherweise man braucht einige Vorteile zusammen addierend, um so eine China-Investition zurecht zu begründen. Und aber einige Kunden von mir haben Bedenken darüber, ob westliche produzierende Unternehmen oder westliche Unternehmen mit, ich sag mal, keine innovativen Produkte, sondern eher so Standardprodukte oder reifere Produkte überhaupt noch in China gewünscht ist oder gar nicht mehr gewünscht ist. Was hast du da für eine Beobachtung?
Ja, um es ein bisschen weiterzuführen, also wenn man jetzt an ein China-Engagement denkt, dann macht es vielleicht Sinn, wenn man globale Accounts bedienen möchte, die eine kurze Lieferzeit aus lokaler Produktion in China benötigen, weil eventuell die Produkte nicht leicht zu transportieren sind oder weil eben gewisse Teile oder Rohstoffe oder die Lieferketten lokal vorhanden sind und das dann auch preiswerter machen. Ansonsten ist es auch dann ein interessanter Punkt, wenn man wirklich in der Lage ist, einen gewissen Marktanteil hier auch zu erreichen und auch strategisch in der Lage ist, diesen zu halten. Ansonsten ist es, wie gesagt, mit einem, sag mal, ausgereiften, aber eben nicht mehr technologisch fortschrittlichen Produkt jetzt noch in China anzufangen. Das ist dann schwierig. Man sollte dann wirklich auch schauen, welche anderen Vorteile man hier in China noch erhält. Ja, und wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit vielleicht 10, 15 Jahren früher, dann gibt es eben auch für ausländisch finanzierte Unternehmen in China keine Steuervorteile mehr. Es gibt diese ganzen Vorteile, die es damals noch, gesetzt waren praktisch, nicht mehr. Man wird also gleich behandelt. Man bewegt sich hier also auf schwierigem Pflaster. Und es kommt hinzu, dass es wirklich auch für ausländisch finanzierte Unternehmen in China häufig noch schwieriger ist, denn sie müssen wirklich 100% nach den Regeln tanzen. Und wenn neue Regeln oder Gesetze erlassen werden, dann wird das zuerst bei den ausländisch finanzierten Unternehmen durchgesetzt. Das merkt man dann halt doch, ne? Und das erschwert natürlich das Engagement hier und das erhöht auch häufig die Kosten.
Ja, verstehe. Das heißt nicht unbedingt eine Art, in Anführungsstrich, Diskriminierung, sondern eher Gleichbehandlung oder vielleicht etwas stringente Durchsetzung von Vorschriften. Aber auf jeden Fall nicht mehr so viel Subventionen, wie man vorher so kennt von dem chinesischen Markt.
Das hast du schön gesagt. Das ist keine Diskriminierung. Nee, das ist aber, ich würde es mal als Gleichbehandlung bezeichnen. Und die Gesetze sind da, die Regeln sind da. Und die muss man als ausländisch finanzierte Firma noch sehr viel genauer befolgen, als es vielleicht der ein oder andere chinesische lokale Betrieb sich erlauben kann, nicht zu tun.
Das ist ja durchaus ein sehr schwieriges Umfeld, sehr komplexes Umfeld, was du als Fabrikleiter zu managen hast. Wir haben über die generelle Marktentwicklung gesprochen. Und jetzt kommen wir auf die Kernaufgabe von einem Fabrikleiter oder von einem Geschäftsführer in einer produzierenden Firma. Was ist für dich persönlich die drei wichtigsten Aufgaben eine Fabrikleiters am chinesischen Standort?
Ja, das ist eine gute Frage. Als erstes fällt mir dort immer die Qualität ein als wichtigste Aufgabe. Und zwar die Qualität der Lieferanten, die wir nutzen, aber auch die Qualität der Fertigung. Denn es passiert doch immer noch, und das hat sich in den vielen Jahren nicht geändert, dass man versucht, in China pragmatisch bzw. flexibel oder sogar mit Abkürzungen, also Shortcuts, eine halbwegs akzeptable Qualität zu erreichen. Und das können wir uns, also das machen wir als, das ist eine andere Herangehensweise, als wir das aus unseren Heimatländern kennen. Qualität kommt ganz vorne, Qualität steht ganz oben und da gibt es eben keine Abkürzungen. Aber in China wird das manchmal pragmatischer gehandelt und das ist sowohl intern so bei den eigenen Mitarbeitern, aber auch ganz besonders in der Lieferkette. Und hier darf man also nicht locker lassen. Hier muss man also sehr genau seine Prozesse im Blick haben. Die müssen gut aufgestellt werden, die müssen gut umgesetzt werden. Ansonsten hat man regelmäßig Probleme mit der Qualität. Also Qualität wäre wirklich mein erster Punkt hier. Mhm. Als zweiten Punkt würde ich die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeiterloyalität hier anmerken.
Okay.
Das heißt, sich um den Mitarbeiter zu kümmern, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das lernt man in China schnell. Denn Loyalität zur Firma ist nicht so stark ausgeprägt, wie ich das jetzt aus Deutschland kenne.
Ja.
Es kommt wirklich vor, dass für einen geringen Betrag der Mitarbeiter wechselt. Es ist in den letzten Jahren mit wenigen Ausnahmen ein Markt gewesen, ein Personalmarkt, in dem die Menschen leicht neue Jobs finden. Und damit erhöht sich natürlich der Druck auf jede Firma. Und was kann man da tun? Also im Bereich Mitarbeiterloyalität ist es wichtig, strukturiert darauf zu achten, dass die Mitarbeiter kontinuierlich gefördert werden, dass sie immer was lernen können, dass die Gehälter sich halbwegs an dem Markt orientieren. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man Unternehmenskultur lebt. Und hier kann man sich immer noch abheben von chinesischen Unternehmen im Markt. Denn für uns ist doch die Unternehmenskultur und die Bindung dadurch der Mitarbeiter an uns ein ganz normaler Vorgang oder eine Grundprämisse überhaupt, eine Firma zu führen. Und das ist bei manchen chinesischen Firmen noch nicht ausgeprägt. Es ist natürlich auch möglich über, also eine Marke wie Siemens hat natürlich auch gewisse Anziehungskraft. Aber als Beispiel oder Mercedes-Benz. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass eben die Mitarbeiter unbedingt zu diesen Firmen wollen. Es gibt lokale chinesische Firmen, das sind auch Tech-Firmen, das kann Alibaba sein, das können also viele, viele Namen könnte man da nennen, die den ausländischen Unternehmen den Rang ablaufen. Und wo eben die jungen Ingenieure von der Universität lieber hingehen. Und da gibt es Statistiken, diese Entwicklung kann man beobachten. Also der zweite Teil ist wirklich, man muss sich sehr viel mehr um Mitarbeiter kümmern, als man es vielleicht im Heimatland gewöhnt ist.
Also Qualität, und, Mitarbeiter, Loyalität. Hast du vielleicht eine Idee für eine dritte Aufgabe?
Ja, als dritte wichtige Aufgabe fällt mir im Grunde das Unternehmensumfeld oder die Unternehmensumwelt ein. Es ist doch tatsächlich so, dass sich in China sowohl im Bereich Gesetzen, neuen Gesetzen, als auch in der Marktstruktur so schnell Veränderungen ergeben, dass man also praktisch tagtäglich da am Ball bleiben muss. Mhm. Man muss sich also gut informieren, man muss also vorbereitet sein, man muss sehr schnell flexibel reagieren können. Es ist doch anders, als man es vielleicht aus dem Heimatland gewöhnt ist. Es kommen neue Wettbewerber auf den Plan, mit denen man nicht gerechnet hat. Neue Technologien werden sehr viel schneller umgesetzt, als man es eventuell erwartet. Mhm. Und die nächste Generation Mitarbeiter hat möglicherweise komplett andere Vorlieben bzw. Präferenzen, als man es von seinen alten Mitarbeitern gewöhnt ist. Und genau das passiert ja auch. Also in China wird ja sehr gerne von den nach 70ern, nach 80ern und dann den nach 90ern und die nach 2000ern gesprochen. So teilen die praktisch ihre Generation ein und jede Generation hat ein komplett anderes Profil und erwartet ganz andere Dinge.
Die dritte Aufgabe als Marktbeobachtung oder beziehungsweise die Umwelt genau zu beobachten und dementsprechend die Maßnahmen abzuleiten. Ich denke, das hast du wunderbar alles gut gemacht und du hast eine erstaunliche Karriere in China bekommen oder erarbeitet. Und mich beeindruckt, dass du dennoch jedes Mal, als ich dich treffe oder spreche, hast du nach wie vor die Ruhe, die du ausstrahlst. Hast du eigentlich die Yoga auch in China gelernt oder kanntest du schon Yoga schon in Deutschland?
Nein, mit Yoga habe ich erst in China angefangen. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Tief durchatmen und das ist wirklich Yoga als körperliche Ertüchtigung, aber auch als Beruhigung. Und dann den Tee praktisch, Tee trinken, das ist dann wie die Meditation dazu. Und das hilft einem wirklich in dem teilweise sehr stressigen Umfeld gut klarzukommen in China. Und pragmatisch zu sein, flexibel, aber trotzdem streng und stabil und zuverlässig in dem, was man tut.
Das ist wirklich ein Paradoxon, weil ich habe von einigen meiner Interviewpartner gehört, sie sind schon klar oder sie haben schon so gefunden, dass der chinesische Standort deutlich hektischer ist, dass alles deutlich schneller sich dreht, alles. Aber sie haben gelernt, vielleicht du auch, in China wird man ruhiger. Das ist irgendwie ein Paradoxon. Das hast du ja mehr oder weniger auch gesagt, ne?
Ja, absolut. Genau das ist es. Und das war für mich auch erst noch zu lernen. Wenn man nicht pragmatisch ist, dann wird man in China sehr leicht untergehen. Ich sage es mal wirklich so, wie es ist. Also mein erstes wirklich prägendes Erlebnis hatte ich, als ich, das war 2000, ich glaube im Oktober, mit dem Fahrrad durch die Stadt Chengdu fuhr als Student. und bei Grün über die Ampel fuhr und dann aber von rechts und links trotzdem noch andere Verkehrsteilnehmer diese Kreuzung nehmen wollten. Ich sagte, ich habe ja Grün, ich fahre. Und dann aber zusammengestoßen bin mit jemandem, mit zwei Leuten, war das alles alle auf dem Fahrrad. Und dann gemerkt habe, die Chinesen werden sich wohl nicht an mich anpassen. Also muss ich mich in gewisser Weise anpassen. Das reicht schon zu akzeptieren, dass es eben dort anders ist. Und unglücklicherweise ist mir dasselbe Missgeschick nochmal passiert, und zwar vor 5 Wochen, wo ich wieder mit meinem Fahrrad noch etwas höherem Tempo über eine grüne Ampel fuhr, aber jemand anderes eben die rote Ampel nahm und ich dann über die Kreuzung fuhr. Und wieder muss ich jetzt pragmatisch sein und sagen, ja, vielleicht war das mal wieder eine Auffrischung dessen, was mir eigentlich schon bewusst war. Pragmatisch, aber trotzdem Deutscher bleiben. Und das ist die Grätsche, die man dort vollführt. Und das ist, ja, und das ist immer noch der Vorteil, den man hat. Ich werde also nicht zum Chinesen. Ich bin nicht zum Chinesen geworden. Auch wenn die Chinesen das häufig glauben. Ich bin immer noch im Innersten deutsch. Aber habe mich natürlich in gewisser Weise an die Umwelt angepasst. Und bin sehr viel ruhiger, ja, wenn es mal wieder stürmt und hagelt.
Ja, also ich kann von der anderen Perspektive sagen, wenn du von beider Seite verstehst, und manchmal könnte das Leben für dich auch sehr anstrengend sein, weil du zu viel verstehst. Ich hätte manchmal in manchen Situationen nur eine Seite verstehen wollen oder vertreten wollen. Aber wir können unser Schicksal nicht mehr ändern. Wir kennen nun mal die beiden Seiten, ne?
Ja.
Jetzt haben wir unsere inhaltliche Teil mehr oder weniger durch. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen. Wenn du auch noch mal kurz vielleicht beantworten magst, was ist deine Lieblingsstadt? Du warst ja in viele Städte, aber was ist deine Lieblingsstadt in China, sag mal, als Urlauber?
Ach, als Urlauber. Als Urlauber fahre ich sehr gerne nach Guangzhou.
Guangzhou?
Nach Kanton. Ja, weil da das Essen sehr gut schmeckt. Ja, wohnen tue ich in Shanghai und Ningbo. Und Shanghai ist zum Wohnen eine ganz tolle Stadt. Speziell in der Former French Concession. Und ansonsten, das Essen ist halt nicht so gut. Aber man bekommt internationale Küche dort. Das ist Shanghai. Shanghai ist nicht China. Shanghai ist was ganz Besonderes. Das kann jeder erfahren.
Apropos Frühstück, internationale Küche. Wenn du jetzt im Hotel bist, nimmst du das internationale Frühstück oder das chinesische Frühstück?
Ja, gute Frage. Je länger ich in China bin, umso mehr nehme ich das westliche Frühstück. Ich habe auch gelernt, den chinesischen Reisbrei morgens, der fast nach gar nichts schmeckt, zu essen und auch zu mögen. Das hätte ich früher auch nicht für möglich gehalten. Aber wenn ich die Wahl habe, ist das immer westlich.
Ja, gut, gute Wahl. Und was ist deine Empfehlung für wirklich die China noch nicht gut kennen? Du kennst ja wirklich China sehr gut, über 20 Jahre, ne? Aber du brauchst auch nicht unbedingt eine Literatur oder einen Film. Aber hast du sowas, eine Empfehlung zum Buch oder zum Film für einen, der China noch nicht gut kennt, aber in China leben wird?
Es gibt so die eine oder andere Publikation vielleicht, Bücher, die sind so schnell überholt. Also ich hätte da jetzt keinen wirklich guten Tipp. Aber wenn es Fragen gibt, einfach mich anrufen.
Ja, darf ich deine Kontaktdaten dann, E-Mail-Adresse in der Shownotes dann angeben?
Na gut, klar, E-Mail-Adresse ist okay.
Ja, sehr gut, sehr gut. Dann, liebe Zuhörer, wenn ihr da Fragen habt, dann gerne direkt an Jan. Der freut sich auf eure Kontaktaufnahme. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Ist mittlerweile schon spät. Ich wünsche dir natürlich, dass nicht so viel Quarantänezeit, aber du wirst schon managen mit deiner Yoga-Übung und grünen Tee.
Ach, das nehmen wir ganz pragmatisch. Shalom, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.com. www.china-hotpot.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.